Herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserem vorletzten Teil der Predigtserie Mutig Glauben, andersartig Leben in einer nichtchristlichen Welt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber unser Grafikteam hat sich extra Mühe gegeben, ja. Das müssen wir auch echt mal gleich mal honorieren. Dann ist das euch aufgefallen bei diesem Bild? Da schwimmt ein Fisch in die andere Richtung. Ja, das wurde noch nie gesagt in der Predigtreihe. Ich muss jetzt mal sagen. Und es ist wirklich großartig. Und eigentlich haben wir das Motto-Lied vergessen, so das mir dabei einfällt. Für alle Christen-Insider, die Kinderstunde mitgemacht haben. Nein, also es geht darum, wie leben wir jetzt eine andere Kultur, andersartig. Weil genau darum geht es auch in diesem Brief, an den Petrus schreibt an die verschiedenen Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Und ich möchte mit einem ziemlich steilen Einstieg einsteigen, also passt auf. Wie ging es dir, als du dieses Bild gesehen hast? Vor ein paar Wochen, Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024. Eine Empörungswelle berechtigterweise ging durch die ganzen Medien, weil hier allen Ernstes in Europa, wo das Christentum quasi groß geworden ist, jetzt eine Verhöhnung des letzten Abendmahls stattgefunden hat. Denn man kann es irgendwie doch nicht wirklich leugnen, dass hier Transpersonen und Drag Queens irgendwie das letzte Abendmahl darzustellen scheinen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit sowas um? Ist das nicht Blasphemie? Ja, kann sein, mag sein. Und es geht quer durch alle Medien eine Empörungswelle, Hasskommentare, ein Shitstorm und auch Christen beteiligen sich daran und sagen, wie kann das sein und seid ihr sowas von und überhaupt. Der Regisseur, der diese Szene sich überlegt hat, kriegt Morddrohungen, kriegt Diskriminierung. Reagieren wir so auf dieses Bild, auf diese Szene? Sollten wir Christen genauso dagegen ballern und die anderen fertig machen und sagen, seid ihr bescheuert, dass ihr sowas bei den Olympischen Spielen, wo Tausende, Millionen Menschen zugeguckt haben bei dieser Show, sogar Kindern zugeschaut, wie könnt ihr sowas zeigen und wir könnten uns empören, wir könnten uns aufregen und ich weiß es nicht, aber was ist das, was Gott von uns möchte? Wie sollen wir Christen reagieren auf Beleidigungen, auf Hass, auf Blasphemie, auf vielleicht sogar Diskriminierung? Auf obszöne, sexuell freizügige Inszenierungen, die absolut das Gegenteil darstellen von dem, was Jesus eigentlich beim ersten oder letzten Abendmahl, wie es genannt wird in dem Gemälde von Da Vinci, dargestellt hat. Er, der seine Liebe gezeigt hat, indem er sich hingegeben hat und nicht obszön und freizügig an einem Tisch zu sitzen. Sollte uns das nicht total aufregen? Sollte das uns nicht wütend machen? Sollten wir nicht zurückschlagen? Wisst ihr, ich beobachte in unserer Gesellschaft wirklich eine krasse Empörungskultur. Ein krasses Fertigmachen. Wir haben seit Jahren Probleme mit Hasskommentaren und obwohl es Institutionen gibt und rechtliche Maßnahmen, die dagegen eingeleitet werden können, obwohl es Prävention, also vorbeugende Maßnahmen gibt, bleibt die Hasskommentare, die Statistik bleibt gleich hoch. Im Internet hat schon fast jeder Jugendliche Berührung mit Hasskommentaren gehabt. Wir erleben zerrissene Familien. Wir erleben, dass alles das, was in Schule gemacht wird, ja in eine gute Richtung geht. Es wird so Prävention gemacht, also es wird erzählt, wie sollst du sozial miteinander umgehen, wie soll man reagieren, wie soll man miteinander schreiben per WhatsApp. Und dann guckst du in die Statistiken und guckst in die sozialen Medien und denkst, sag mal, was ist los mit unserer Gesellschaft? Ich habe den Eindruck, wir sind konfliktunfähig geworden. Ich habe den Eindruck, wir haben den biblischen Maßstab von Feindesliebe und Barmherzigkeit völlig verloren in unserer Gesellschaft. Und darum wird es heute gehen. Wie können wir mit Dingen, die uns entgegenkommen, die unfair sind, wo uns Ungerechtigkeit, Böses entgegenkommt, wie reagieren wir darauf göttlich? Darum wird es heute in dieser Predigt gehen. Und ich glaube, es reicht dann nicht irgendwelche Strategien. Strategien sind gut, Präventionsmaßnahmen eine gute Sache, aber es geht viel, viel tiefer. Denn wir sind als Menschen darauf angelegt, uns zu wehren. Wir sind darauf angelegt, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir finden das ungerecht, wenn wir ungerecht behandelt werden und wir wollen Gerechtigkeit wiederherstellen. So sind wir angelegt. Und wie sollen wir da bitte andersartig handeln? Woher kriegen wir die Kraft? Wie kann das funktionieren? Und was schreibt die Bibel uns dazu? Darum wird es heute gehen. Wir müssen uns nochmal bewusst werden, in diesem Brief, den Petrus schreibt, da ist das ein Kinkerlitzchen. Also die haben wirklich Verfolgung, die haben wirklich Beleidigung erlebt, die haben wirklich Beschimpfung und Diskriminierung erlebt, die Christen der damaligen Zeit. Und das ging in Verfolgung rein, also in wirklich Drangsal und gewalttätige Aktionen, die gegen Christen getan wurden. Also das war nochmal ein ganz anderer Druck auf dem Kessel als das, was wir vielleicht heute empfinden, wo wir so merken, so als Christen, die sich an die Bibel halten, an diese Werte, da ist es dann doch langsam auch out und so, aber das ist noch lange nicht so schlimm, wie es damals war zu Petrus Zeiten. Und wir werden uns trotzdem anhand unseres Textes ziemlich gut anschauen können, wie wir mutig anders miteinander umgehen. Wie wir eine Gegenkultur leben und nicht genauso in WhatsApp und bei X und was weiß ich irgendwo genauso twittern, wie die Welt es tut. Genauso hart, genauso populistisch, genauso beschimpfend, genauso fertigmachend. Wir wollen anders leben. Und dieser Text, den wir heute uns anschauen werden, in 1. Petrus 3, Verse 8 folgende, der ist nicht der einzige, der um dieses christliche Miteinander sich dreht. Es gibt so viele Texte, wir werden uns ein paar nur anreißen heute, die eigentlich alle das Gleiche sagen. Das hier ist also nicht nur ein Text, den wir lesen werden, der zentral ist im 1. Petrusbrief, er ist auch zentral im ganzen Neuen Testament. Also er ist zentral für uns Christen und es muss ein richtig wichtiges Thema sein. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es heute ganz zentral ist, dass wir lernen, wie Gottes Wort uns sagt, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir uns überlegen, wer Petrus war ein hervorpreschender, emotionaler Führertyp, der immer selbst für Gerechtigkeit eingestanden ist, der immer meinte, was richtig ist, sofort sagen zu müssen und dem Soldaten im Garten Gethsemane das Ohr abzuhacken, weil er sagt, das ist unfair, wie du hier meinen Herrn behandelst und so. Daher kommen wir, das ist Petrus. Und jetzt lasst uns mal überlegen, so war Petrus von seinem Typ her und was er jetzt hier tatsächlich allen Ernstes schreibt. An die Christen, die verfolgt werden. Schließlich sage ich euch allen. Das hier ist wie so ein Fazit, Zusammenfassung. Das ist jetzt der Kern. Vorher haben wir gehört von verschiedenen Teilen, wie man miteinander umgeht. Also es ging um Ehe, es ging um Verhältnis zum Staat, es ging um Arbeitsverhältnisse, damals Sklaven. Es ging darum, wie sich die ganzen Leute miteinander verhalten, wie man miteinander umgeht. Und jetzt sagt er schließlich, das ist wie so eine Zusammenfassung, sagt, jetzt geht's um uns alle, um ein grundlegendes Miteinander. Jetzt geht's um das Grundlegende. Und er sagt, schließlich sage ich euch allen, seid euch in der gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte. Denn Gott hat euch dazu berufen, ein Segen zu sein. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute und mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat die Gerechten im Blick und für ihre Bitten ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, der hat ihn immer gegen sich. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit, doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen, wenn die Leute euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Soweit der Predigttext für heute. Und wir werden natürlich nicht alles im Detail anschauen, das sind 18 Verse. Aber wir sehen einiges, was sich wiederholt und ein grundsätzliches Durchscheinen von einer anderen Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und das habt ihr sicherlich gemerkt. Und gleich am Anfang kommt schon dieser krasse Grundsatz. Und diesem Vers werden wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, weil der schon sehr viel beinhaltet. Paulus sagt, ihr braucht eine neue Gesinnung, eine andere Gesinnung, eine gemeinsame Gesinnung, ein neues Mindset. Ein Mindset bedeutet eine neue Denkweise, eine neue und eine andere Denkweise über andere Menschen, übereinander, über euch. Das werden wir im ganzen Text sehen. Und er fängt an und sagt, schließlich sage ich euch allen, seid in gleicher Gesinnung einig. Im Prinzip steht hier wörtlich, das Ziel aber ist, alle einträchtig. Das steht da eigentlich. Er sagt also, das Ziel ist, dass wir immer in Einheit zusammenbleiben. Und das waren junge, wachsende, schnell wachsende Gemeinden, die unter Druck standen. Was könnt ihr euch vorstellen, wie unterschiedliche Meinungen da zusammenkamen? Judenchristen, griechisch geprägte Christen. Da kam alles zusammen. Und wie schwer es ist, da immer Einheit zu halten, kennen wir selber. Wenn man unterschiedlich geprägt ist, wenn man unterschiedliches Verständnis von Musik hat oder von Lautstärke oder was auch immer die typischen Themen sind. Da gab es noch viel schwierigere Themen, glaube ich, damals in den Gemeinden. Und Petrus sagt, habt eine gleiche Gesinnung, lebt Einheit, habt Mitgefühl füreinander. Also es geht hier um Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das heißt, ich muss lernen, mich in den anderen hineinzuversetzen. Ich kann nicht nur meine Situation sehen, ich muss den anderen sehen in seiner Situation. Und nicht nur ihn konfrontieren mit irgendwas. Ich muss lernen, dann Gefühl zu bekommen, empathisch zu werden, einander in geschwisterlicher Liebe zu begegnen. Das ist das Ziel. Ich habe in den letzten 10 Jahren sehr häufig über Einheit gepredigt und am liebsten würde ich jetzt einfach nur über Einheit predigen und über die Basis und vielleicht auch über Grenzen und wie wichtig das ist. Wisst ihr warum? Weil ich erlebt habe, dass diese und weitere Texte in unseren Gemeinden nicht zentral genug waren, weil es zu häufig zu Konflikten gekommen ist, die nicht wieder in Richtung Einheit gelöst wurden. Weil ich den Eindruck habe, auch in unseren Gemeinden, in der Gesellschaft sowieso, in Familien auch, in Beziehungen, auf der Arbeit, wir kriegen es irgendwie nicht hin, eine Einheit aktiv zu leben. Aber das ist das Ziel. Paulus schreibt das Gleiche, könnten wir uns auch lange noch drüber unterhalten. Philipper 2, Vers 2, das ist ein Brief, den Paulus schreibt. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der Liebe. Kommt wieder so eine Parallele, ne? Und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Weißt du, wenn so eine Politik aus von drei Parteien regiert wird, die alle unterschiedliche Ziele haben, was passiert? Ist total schwer voranzukommen, ja? Es ist einfach schwierig, wenn man nicht das gleiche Ziel hat. Und deswegen haben wir uns Ziele als Gemeinde gesetzt. Wir haben Werte, wir haben eine Vision, weil wir sagen, darauf stellen wir uns, wir gehen gemeinsam voran, weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, zu leidenschaftlichen Nachfolgern von ihm werden und dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel. Wir kommen hier nicht hin, damit jeder irgendwie sein Ding durchzieht, sondern wir haben eine gemeinsame Vision, dass Gott Menschen in Kiel erreicht und dass wir alle zu ihm hinwachsen. Es geht hier nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Es geht darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und Rechthaberei und Überheblichkeit können das kaputt machen. Und ich kenne das selber von mir. Das schreibt Paulus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ein Paulus, der immer Recht hatte, der Karriere gemacht hat. Ein Petrus, der auch immer Recht habe. Das sind die, die das schreiben, versteht ihr? Die wurden von Jesus verändert und ich kenne selber Rechthaberei. Und dass man sich über den anderen stellt. Vielmehr, sagt Paulus, sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken. Auch von denen, wo ihr denkt, die sind dümmer als ihr. Wie schnell kann das gehen, dass man in Gedanken denkt, Mann, ist derjenige, also ich kenne solche Gedanken, ist der schwarz-weiß und hat er sich schon wieder in Sachen verloren? Und wie, also ganz ehrlich, warum muss ich mich damit als Gemeindeleiter beschäftigen? Und dann kommen so Gedanken und ich stelle mich darüber. Ich denke, Junge, hast du es nicht begriffen? Es geht doch um eigentlich was anderes. Und ich nehme den anderen nicht ernst. Ich sehe ihn nicht vielleicht in seiner Geschichte, dem, was er durchmacht oder sie. Und es geht so schnell, oder? Und jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Wenn Gemeinden, Netzwerke und Unternehmen, Familien, wenn die nicht in die gleiche Richtung ziehen, dann, wenn sie nicht Einheit versuchen, aktiv anzustreben, dann werden sie auseinanderfallen. Und ich meine damit keine Scheineinheit, keinen Scheinfrieden, wo man um des lieben Friedenwillens nichts anspricht und es dann einfach im Untergrund brodelt. Irgendwann bemerkt das jeder. Also das bemerkt man in Gemeinden, das bemerkt man in Familien, wenn man dann eine längere Zeit die beobachtet hat, sagt, die sind nach außen hin sind die alle ein Team, aber wenn du genauer reinschaust, nee. Sondern es geht um viel tiefer, es geht um den Frieden zu fördern und das werden wir gleich uns genau anschauen. Es geht darum, aktiv Einheit zu fördern. Noch ein anderer Bibelvers und ich werde euch heute zuballern mit Bibelversen, um euch zu zeigen, es ist wirklich ein zentrales Thema im Neuen Testament. Paulus schreibt an die Epheser, wieder eine andere Gemeinde und er sagt, seid euch eurer Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Wenn ihr jetzt die Bibel gerade offen habt, könnt ihr 1. Petrus 3, Vers 8 mit diesem Vers komplett vergleichen. Komplett alles parallel, werden wir uns genau gleich anschauen. Und was Paulus hier nochmal aktiv sagt, er sagt, ihr müsst euch um Einheit bemühen. Der Geist Gottes hat Einheit gewirkt. Aber wir müssen jetzt mit ihm kooperieren. So funktioniert Christsein immer. Ich höre manche Leute, die sagen, ja, Einheit hat ja der Geist Gottes gewirkt. Da kann ich gar nichts zu tun. Moment mal, was steht denn hier in diesem Vers? Das stimmt nicht. Natürlich hat der Geist Gottes die Einheit bewirkt, dass wir so unterschiedlich sind und hier alle überhaupt sitzen. Aber wir sind dafür zuständig, sie zu bewahren. Das sind wir. Ich muss kooperieren, damit mit dem Bindemittel des Friedens, dass die Einheit bleibt. Wir können also Einheit zerstören. Wir können in unserer hyperindividualistischen Welt, wo jeder Recht hat, wo jeder seine Meinung postet, wo jeder es alles besser weiß, wir können das ganz, ganz schnell kaputt machen. Und ihr wisst es alle und wir wissen es alle. Und wir müssen lernen, aufeinander zu hören. Es gibt in Gemeinde keine Opposition. Es gibt in Gemeinde nur Einheit und wir müssen dazu aktiv beitragen. Das heißt nicht, dass es nicht auch unterschiedliche Meinungen geben darf, aber wir müssen dazu aktiv beitragen, Frieden zu bewahren. Und wir werden uns jetzt genauer anschauen, der 1. Petrusbrief sagt es nämlich auch. Ein ganz kurzer Satz nur, so ein kleiner Minisatz und ihr müht euch um Frieden. 3 Vers 11. Frieden bedeutet hier nicht den Weltfrieden oder sowas. Ist auch super, wenn du dich für Gerechtigkeit in der Welt einsetzt, aber Frieden bedeutet hier harmonische Beziehungen und Abwesenheit von Streit. Das heißt nicht, dass es mal Streit gibt. Konflikte sind normal. Da, wo wir fehlerhaften Menschen zusammenkommen, gibt es immer Konflikte. Wenn irgendjemand behauptet, wir haben nie Streit in unserer Ehe, dann glaube ich dir nicht. Das funktioniert nicht. Oder wir müssen nachher mal unterhalten, wie du das machst. Nein, aber also es ist doch Quatsch. Wir leben zusammen, wir sind in Gemeinde. Wir brauchen nicht so tun, als wäre das nicht der Fall. Als kommen nicht Konflikte auch bei uns hier auf. Aber die Frage ist, wie aktiv bemühen wir uns nach den Konflikten oder in den Konflikten um die Lösung? Oder wie ziehen wir uns zurück? Schwelgen in Beleidigkeit, posten das nur an Freunde oder schicken harte WhatsApps zurück und lassen alle unsere Gefühle raus, weil wir sagen, geht doch nicht. Du liegst völlig falsch. Oder wie bemühen wir uns um Frieden? Glaubt ihr, dass WhatsApp wirklich Frieden bewirkt? Ich glaube nicht so richtig. Meine Erfahrung zeigt das Gegenteil. Also bitte, lasst uns das bemühen. Petrus schreibt, ihr müsst euch bemühen. Paulus schreibt, soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Auch mit deinen Nachbarn, mit deinem cholerischen Chef, mit deinen Kindern, die dich immer nerven. Mit den Leuten in der Gemeinde, die so das komplett konträre Persönlichkeitsstruktur haben als du. Wir Christen gehen den ersten Schritt zum Frieden. Nicht ob Konflikte entstehen, sondern wie wir mit ihnen umgehen, zeugt von unserer christlichen Reife. Nicht ob Konflikte entstehen. Wir brauchen das nicht verleugnen, wir brauchen das nicht runterreden und sagen, nein, bei uns gibt's das gar nicht und so, lass uns das bloß nicht zulassen, sondern wie wir damit umgehen, ob wir aktiv auf den anderen zugehen, ob wir uns um Frieden bemühen, ob wir echten Frieden erreichen wollen. Und Petrus schreibt dann weiter, wie das funktionieren kann. Und es geht nur mit Mitgefühl, mit geschwisterlicher Liebe. Und er sagt, es geht mit Barmherzigkeit und Demut. Das sind zwei Dinge, da sagt er, das sind quasi Schlüssel, wie das funktionieren kann. Demut bedeutet nicht duckmäuserlich sein oder sowas. Das ist ja heute total out. Du bist doch nicht demütig auf der Arbeit. Du musst dich durchsetzen. Du musst dich zeigen, du musst dich präsentieren. Du musst mit Ellbogen da durch. Das ist doch das, was in ist, oder? Doch nicht demütig sein. Was ist das denn, Petrus? So, ne? Und barmherzig, ist das nicht auch so was Schwaches? Demut bedeutet überhaupt nicht, dass man sich nicht äußert. Es bedeutet überhaupt nicht, dass man immer sagt, ja, du hast immer recht und ich möchte dazu gar nichts jetzt sagen und ich halte meinen Mund zu und dann platzt du innerlich oder sowas. Nein, Demut bedeutet ein Mindset, eine Denkweise über den anderen und über mich, die mich richtig einschätzt und den anderen hoch einschätzt. Weil wir sind gut da drin, den anderen mit seinen Fehlern wahrzunehmen, aber uns selber zu überschätzen. Und das ist genau der Punkt, wo Demut uns hilft, in richtiger Weise über uns zu denken und in der Relation zu Gott über uns zu denken und über den anderen. Und Barmherzigkeit werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen in einer neuen Art und Weise miteinander umgehen. Stellt euch mal vor, witziger Gedanke. Also beim Präsidentschaftswahlkampf in den USA gerade würden die Kandidaten barmherzig und demütig miteinander umgehen und nur segnende Worte sagen. Stellt euch das mal vor. Habt ihr euch mal gerade reingezogen, wie vor allem der eine Kandidat, aber die andere ist jetzt auch gut da drin, nur auf den anderen raufballert. Wirklich, die ganze Zeit. Die machen sich nur fertig. Und ich denke mir, ja, dass eine Zerrissenheit in der Gesellschaft normal ist, wenn wir so auf Leitungsebene miteinander umgehen, ist ja auch irgendwie nicht... Stellt euch vor, der eine, der Trump, würde sagen, ich wünsche meiner lieben Mitkandidatin, der Frau Harris, alles Gute, Gottes Segen, denn er bezeichnet sich ja als Christ, ne? Und ich wünsche ihr, dass es ein fairer Wahlkampf wird und wenn sie drankommen sollte, wünsche ich ihr Gottes Segen für dass sie ihr unser Land gut regiert. Das ist das, was ich mir wünsche. Wir sind zwar anderer Meinung, aber Gott möge sie segnen. Stellt euch das mal vor, so würde man miteinander umgehen. Das ist fernab davon, was gerade in den Medien passiert. Ich frage mich, wann nochmal sachliche Argumente ausgetauscht werden in diesem Wahlkampf. Das ist eine wirkliche Frage, die sich auch viele andere in den Medien stellen und überhaupt. Stellt euch das doch mal vor. Das ist doch Wahnsinn. Im Jahr 2010 wurde das Wort Wutbürger in Deutschland zum Wort des Jahres. Das ist schon 14 Jahre her und vor Corona. Also stellt euch das mal, also ich verstehe gar nicht, wie kann man eine Steigerung nach Corona für das Jahreswort Wutbürger irgendwie noch hervorbringen, ja? Also das ist doch krass. Ich habe einen Artikel gelesen, Anfang des Jahres ist eine Zeitschrift Gemeinde aktuell, die wir auch hier immer ausgeben, rausgekommen von einem Prediger aus einer anderen Gemeinde, der sagt, die Wutbürgerkultur ist auch in unseren Gemeinden eingezogen. Wir sind so wütend über die Regierung und ach, hast du nicht gesehen, haben wir schon die letzten Wochen besprochen. Und jetzt ist doch die Frage, was passiert, wie kann ich da barmherzig sein? Wie kann ich da liebevoll reagieren? Wie kann ich da segnende Worte sagen? Ja, erst wenn der Lauterbach sich entschuldigt hat für seine Lügen, dann werde ich ihm segnende Worte sagen. Moment, was steht nochmal in unserem Text? Okay, ich bin ein bisschen zynisch, aber was steht da? Seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösem, Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte. Obwohl die Christen damals diskriminiert wurden, sagt Petrus, wir reden anders. Wir reden anders miteinander, wir reden anders über unsere Feinde. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Das ist mein Vers, ganz problematischer Vers für mich. Hüte seine Zunge. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, oder? Kein böses Wort komme über unsere Lippen. Keine Lüge. Wir wollen der Welt nicht gleich tun. Wir wollen hier eine andersartige Kultur leben. Das ist das, worum es in diesem Text geht. Und ich kann euch sagen, in diesem Text kommt, glaube ich, 7-mal das Wort Böses vor. Und ich habe einfach mal so eine Word-Cloud, so eine Tag-Cloud erstellt, über alles, in welcher Geschwindigkeit ich es schaffe, böse Dinge, die mir oder uns passieren können, aufzuschreiben. Das ging so schnell. Es gibt so viel Böses. Lästerung, Ärger, Kränkung, Manipulation. Vielleicht wurdest du verurteilt, viel vernachlässigt. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt. Auch in Gemeinde kann das passieren. Es ist egal, vielleicht hast du sogar Mobbing erlebt. So viel Böses gibt es in dieser Welt. Das können wir ruhig benennen. Und die Frage ist, wie können wir, bitteschön, darüber nicht hart werden? Also umso länger du und ich leben, desto mehr Erfahrung machen wir mit dem Bösen. Wisst ihr, als Kinder ist man ja häufig noch so unbedarft. Man vertraut seinen Eltern und wenn mal was nicht so gut läuft, dann ermutigen einen die Eltern und wir Eltern halten unsere Kinder von ganz viel Bösem weg, halten ihn von blöden Leitsachen weg und von irgendwelchen Geschichten. Und als Kinder habe ich den Eindruck, sind wir alle als Kinder irgendwie so grundsätzlich erstmal positiv. Wir können uns über so viele Kleinigkeiten freuen. Wir können so positiv in den Tag gehen. Und was verändert sich über im Laufe der Zeit? Also ich kenne keine Babys, Kleinkinder, die Depressionen haben. Aber was verändert sich denn im Laufe der Zeit? Im Laufe der Zeit erleben wir so viel Böses und so viel Enttäuschungen. Und unser Herz ist wie so ein Schwamm. Und alles saugen wir auf. Alles kommt irgendwie rein und wir dürfen das nicht runterreden. Es ist so, dass das was mit uns macht. Auch wenn uns dann andere sagen, ja, ey, das war nicht so schlimm und schau drüber hinweg, schwamm drüber. Das passt jetzt nicht so. Nein, das funktioniert nicht so, sondern wir saugen das wie so ein Schwamm auf. Und was passiert, wenn du das aufsaugst? Dein Herz wird schwer und du wirst darüber hart, weil das trocknet, das setzt sich alles fest. Der ganze Dreck, das setzt sich wie so ein richtig harter Schwamm, ist unser Herz. Und jetzt sagt Petrus allen Ernstes, wir sollen barmherzig sein. Und ich glaube, ein Stück ist das Gegenteil von barmherzig, hartherzig. Und ich kann das nachvollziehen, dass Leute dich enttäuschen, dass du Kränkungen erlebst und denkst so, ich werde gleichgültiger. Ich habe keine Lust mehr so mit Menschen und Menschen sind schwierig und ich werde skeptischer und zynischer und hartherziger und ich baue so eine Mauer auf, ziehe mich zurück oder schlag zurück oder was auch immer und suche immer wieder neu woanders mein Glück und dann werde ich wieder enttäuscht und dann sind wieder Menschen schuld und dann ziehe ich mich irgendwann zurück und schreibe irgendwelche Postings in den sozialen Netzwerken. Aber das kann es nicht sein, sondern Petrus schlägt uns einen anderen Weg vor. Und ich habe euch ja vorgewarnt, dass es viele Texte gibt im Neuen Testament, die sehr, sehr ähnlich sind. Und immer gibt es dieses ziemlich gleiche Muster, wie wir miteinander umgehen sollen. Das Ziel soll sein Einheit. Das Mindset, die Einstellung ist, ich will für Frieden sorgen, hier in Gemeinde, auf deiner Arbeitsstelle und übrigens auch in der Nachbarschaft. Ich will der sein, der aktiv sich um Frieden bemüht. So, und der Weg dahin ist die Liebe. Es geht gar nicht anders. Wir sind so hart, wir können das nicht aus eigener Kraft. Und wir werden uns genauer gleich anschauen, dass Jesus uns nur diese Liebe geben kann. Und der Charakter der Liebe, die Früchte der Liebe, das sind dann Barmherzigkeit, Mitleid, Freundlichkeit, Geduld, all diese Dinge, wo wir noch andere hinzufügen könnten, aber es ist nicht das Thema. Und die Haltung der Liebe ist die Demut. Überall in den Texten, und ich habe noch nicht mal den ersten Thessalonicher genommen, überall in den Texten das Gleiche. Das ist unser Mindset. Das ist unser Miteinander. Das ist, worum es geht. Und fast immer ist das Ende der Briefe. Die letzten Kapitel, wo Paulus und Petrus schreiben, wir sagen euch jetzt noch, das ist das Wichtige. Geht so miteinander um. Meine Sichtweise über die letzten Dinge in der Offenbarung ist nicht so wichtig wie diese Texte, wie der Umgang miteinander. Das ist nicht, worum es geht, sondern es geht um Liebe. Es geht um Einheit. Es geht darum, so miteinander umzugehen. Woher nehmen wir diese Liebe, wenn dich dein Ehepartner kränkt, dass du dich nicht zurückziehst? Wenn du mit schwierigen Menschen in der Gemeinde Umgang hast, die dich enttäuscht haben, die dich im Stich gelassen haben. Wie gehst du damit um? Wie kriegt man diese Liebe? Woher kriegen wir diese Kraft? Und ich möchte dieses Beispiel mit dem Schwamm da nochmal nehmen. Ich habe es ja schon gesagt, seid barmherzig. Das ist wie so ein bisschen das Gegenteil. Barmherzig hat ein offenes Herz. Hat ein Herz, das vergeben kann. Es heißt eigentlich wörtlich, das ist so der gleiche Wortstamm wie Mutterschoß. Also es bezeichnet so ein ganz tiefes, empathisches Empfinden für den anderen. Und das können wir ganz schnell verlieren für die Leute, die uns nicht sympathisch sind, oder? Das haben wir noch nicht mal. Und Barmherzigkeit sieht nicht die Würdigkeit der Person an, sondern sie sieht einfach das Elend der Person an. Einfach das, was sie gerade bewegt, was sie gerade beschäftigt. Und wie kriegen wir ein Herz, das wieder barmherzig ist, das nicht so hart ist wie dieser vertrocknete Schwamm? Das Herz kriegen wir, wenn wir es von jemandem weich machen lassen. Weißt du, wie die Schwämme dir zugeschickt werden, wenn du sie kaufst? Da ist Weichmacher drin. Wir brauchen einen Weichmacher, der unser Herz weich macht. Und ich habe den Eindruck, umso älter wir werden, desto mehr Weichmacher Jesus brauchen wir. Nicht nur einmal, ständig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der auch tatsächlich versteckt steht in unserem Text, komm ich gleich zu. Aber erstmal diese Verheißung, dass Jesus sozusagen unser Weichmacher werden möchte. Im Alten Testament sagt ein Prophet voraussagend über die Erlösung, über den Messias, über Jesus, sagt er, und ich werde euch ein neues Herz geben, sagt Gott, und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinernde, harte Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein lebendiges, ein weiches Herz geben. Das ist die gute Nachricht. Das ist das, wie wir andersartig leben können. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Vielleicht sitzt du hier und sagst, boah, diese Maßstäbe, die du gerade hier predigst, Feindesliebe und Nächstenliebe und Barmherzigkeit und dem anderen immer vergeben wollen, das kann ich gar nicht. Ich wusste schon immer, dass ich hier in der Kirche falsch bin. Ich kann so gar nicht leben. Herzlich willkommen im Boot, wir können das alle nicht. Wir können alle so gar nicht immer handeln. Wir kriegen das gar nicht auf die Kette. Und deswegen gibt es nur eine Lösung. Und die Lösung ist, dass Jesus uns eine Liebe schenkt durch sein lebendiges Wasser, dass er uns richtig einmal durchspült und weich macht und dass wir das bei ihm auch immer wieder loswerden können, dass wir diesen ganzen Dreck ausspülen können und dass er uns weich macht und dass dieses Wasser uns wirklich immer wieder ausspült und du merkst, jetzt wird's irgendwie weich, jetzt habe ich irgendwie wieder ein weiches Herz für meine Nachbarn. Als wir nach Kiel gezogen sind, haben unsere Nachbarn uns von Anfang an angefeindet. Von Anfang an, in jedem Punkt, in jedem Bereich. Die haben uns unser Überwege recht strittig gemacht, den Parkplatz strittig gemacht, als wir das Trampolin 10 Zentimeter über der Grenze stehen hatten, von deren völlig verwildeten Garten, in den sie nie gehen, sind sie sofort rausgegangen und haben uns beschimpft. Man hatte wirklich den Eindruck, die wollen nicht, dass wir da wohnen, mit jeder Faser ihres Verhaltens. Und die Frage ist doch, wie habe ich Liebe für solche Nachbarn? Und zwischendurch hatte ich die Gedanken, ja, die sind ja schon älter, vielleicht ist er auch irgendwann mal vorbei und dann ziehen da nette Leute aus der Gemeinde ein. Ja, ihr habt solche Gedanken nie, aber ich hatte sie. Und ich sag's ganz ehrlich, das ist ja das, was uns menschlich hochkommt, oder? Wenn du da jahrelang lebst und du versuchst nett zu sein und die gratulieren dir nicht mal zu deinem Neugeborenen und wissen nicht mal, welche Kinder deine sind und gucken dich nur von der Seite an oder sowas. Vielleicht kann die Bildtechnik einmal das Zitat von Chesterton einbringen, weil das gerade gut passt, das kommt eigentlich erst später. Chesterton sagt einmal, the Bible tells us to love our neighbors and also to love our enemies, probably because generally they are the same people. Also, die Bibel sagt uns, witziger Typ fand ich an der Stelle, die Bibel sagt uns, liebe deinen Nächsten oder auch deinen Nachbarn und auch liebe deine Feinde, wahrscheinlich, weil es meistens oder im Grunde häufig manchmal dieselben sind. Und die Frage ist doch, wie kann ich darauf reagieren? Und wir haben für uns festgestellt, wir müssen unser Herz immer wieder weich machen, auch gegenüber Leuten in der Gemeinde. Ich hab Potenzial, immer wieder mein Herz zu verhärten und zu sagen, auf dich reagiere ich jetzt mit Überheblichkeit. Und ich sage euch, gerade letzten Sonntag ist das wieder passiert, bei mir. Ich hatte eine Diskussion. Und ich habe wieder gemerkt am Ende, boah, da rutschte so eine Überheblichkeit. Da habe ich gesagt, ich habe doch Biologie studiert, erzähl mir doch nichts und so weiter. Das hatte nicht so viel mit, also das war so überheblich, ja. Aber das ist doch der Punkt. Wenn ich nicht mein Herz weich machen lasse, dann habe ich keinen Raum dafür, keine Liebe dafür, mit schwierigen Menschen zu reden. Und wir haben uns entschieden, immer wieder entscheide ich mich dazu, andersartig zu sein. Ich entscheide mich dazu, geistliche Übung zu machen, also mit Gott ins Gebet zu gehen, in die Stille zu gehen, ihm das zu sagen, lieber ihm den Dreck zu klagen, um alles bei ihm loszuwerden. Das ist das, warum wir Gottesdienst feiern, warum wir hier miteinander mal sonntags uns einmal durchspülen lassen und Gottes Wort mal wirken lassen und Gott mal wieder uns hinterfragen lassen, weil wir das brauchen, weil wir neue Liebe brauchen. Und wir werden das gleich singen. Wir werden gleich singen, schaffe Raum in meinem Herzen, weil der Raum ist häufig belegt durch all den Dreck und auch durch all das, was wir vielleicht Falsches machen. Christen gehen den ersten Schritt aus Liebe. Das ist das, worum es geht. Wir brauchen diesen Raum in unserem Herzen. Und ich werde nochmal zurückgehen auf diesen Vers, der bei uns jetzt im ersten Petrusbrief steht. Da steht es in der Elberfelder, in einer sehr wörtlichen Übersetzung: Fürchtet aber nicht ihren Schrecken und seid nicht bestürzt. Wir brauchen nicht bestürzt sein über ein zunehmendes antichristliches werdendes Westeuropa. Das braucht uns nicht bestürzen. Das ist normal und vielleicht sogar eine Chance, damit unsere Kultur in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld, auf meiner Arbeit, in unseren Ehen, in unseren Familien andersartig strahlt. Denn Jesus sagt, lasst eure guten Taten leuchten, damit andere Leute es sehen. Und umso bösartiger und diskriminierender und hasserfüllter diese Welt wird, desto mehr kann Gottes Liebe vielleicht durch unser Handeln und unser Reden strahlen. Das ist unsere Chance. Und deswegen sagt Petrus, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Heilig bedeutet abgesondert. Heilig bedeutet, dieser Raum im Herzen soll für Christus da sein. Und das ist ein aktives Halten. Immer wieder brauche ich dieses, der Herr soll den Raum in meinem Herzen kriegen. Nicht alles Mögliche, Böse oder andere, was uns entgegenkommt. Lass dein Herz von Jesus weich machen. Das ist das Evangelium. Wir predigen hier nicht in allererster Linie Verhaltensänderung. Sei so, sei so, sei so und tu das und rede so und sei so mitfühlend. Sondern wir predigen, dass Christus der ist, der uns verändert. Und genau deswegen macht Petrus auch immer wieder am Ende seiner Abschnitte, die wir auch in den Predigten so versucht haben einzuteilen, kommt am Ende immer wieder Jesus. Der Ultimative, der andersartig gehandelt hat, der nicht zurückgeschlagen hat. So schon beim letzten Abschnitt, den Louis gepredigt hat über 1. Petrus, er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt, Jesus, und er schimpfte nicht zurück, obwohl er gar nichts Falsches getan hat. Er hat nichts Unrechtes getan und er drohte trotzdem nicht mit Vergeltung, obwohl er litt. Ohne dass er irgendeine Schuld hatte, sondern er überließ seine Sache dem, der irgendwann mal gerecht richten wird. Und bei uns, in unserem Text, jetzt unserem Abschnitt heute, steht es auch am Ende des Gedankengangs wieder. Am Ende ist wieder der, an den wir uns richten können, an dem wir uns orientieren können, Christus selbst. Er hat ja ebenfalls gelitten. Petrus sagt, hey, wenn ihr für Gutes tun, wenn ihr für andersartig sein, wenn ihr für liebevolles Miteinander ausgelacht werdet auf der Arbeit, weil ihr nicht mitlästert, weil ihr nicht über den Professor herzieht, weil ihr sagt, nein, ich stehe zu Gott und ich möchte dich nicht verurteilen, ich möchte auch die anderen nicht verurteilen, ich möchte nicht mitmachen bei den Hasskommentaren. Wenn ihr dafür leiden müsst, wenn ihr dafür ausgelacht werdet, dann seht doch auf Christus, er hat ja selbst gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Deswegen immer wieder diese Lobpreislieder hier vorne, deswegen dieser Gottesdienst, weil der Blick muss auf Christus sein. Sonst kriegen wir diese Liebe nirgendwo. Wir kriegen sie nur von Jesus, der selber im besten, im ultimativen Fall seine Feinde und uns alle geliebt hat. Und das ist das Evangelium. Und dann können wir den ersten Schritt aus Liebe gehen. Dann können wir mit guten Taten auffallen. Das ist nämlich das, was in unserem Text noch zu wenig, was ich heute zu wenig behandelt habe. Aber ich will es jetzt nochmal an Schluss tun. Schaut, es kommt in Kapitel 2 bis 4 im 1. Petrusbrief immer wieder diese Formulierung, die absolut exakt gleiche Formulierung vor. Gute Taten. Immer wieder das Gleiche. Wir sollen als Christen mit guten Taten auffallen. Tut das Gute, wendet euch ab vom Bösen. Bemüht euch, das Gute zu tun. Bemüht euch um ein vorbildliches Leben. Es ist auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden. Immer, immer, immer wieder. Die absolut exakt gleiche Formulierung. Und wisst ihr, was Petrus damit sagt? Egal wie viel Böses um euch herum passiert, euch entgegengebracht wird, in den Netzwerken kursiert, von der Politik verzapft wird, von der Gemeindeleitung Enttäuschung passieren, was auch immer, ihr seid anders. Fallt auf durch gute Taten. Segnet, die euch verfolgen und flucht nicht. In Römer 12, Vers 14 ist der Parallelvers. Jesus sagt mal, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse und Lügnerische gegen euch reden, um meinetwillen. Das ist krass, oder? Petrus sagt, es ist doch gut, wenn ihr Gutes tut und auffallt und wenn ihr dann leiden müsst dafür, das ist gut, ihr werdet dafür belohnt. Das ist crazy, so denken wir heute gar nicht mehr. Ich brauche dann Belohnung für gute Taten, ich brauche dann Anerkennung für gute Taten. Nein, das werden wir nicht immer kriegen, aber wir wollen trotzdem dadurch auffallen. Und vielleicht werden manche Leute dann eines Besseren belehrt und andere aber auch nicht. Kann beides passieren, sagt Petrus. Und was wäre, und davon träume ich, wenn Menschen um uns herum uns erleben, hier in Christus Forum Kiel und in meiner Nachbarschaft und sagen, die glauben zwar irgendwie was Schräges, habe ich den Eindruck, aber irgendwie mühen die sich immer um Frieden, bringen sich immer gut ein in die Nachbarschaft, sind immer da für mich, die leben gesunde Familie, das hätte ich auch gerne. Die engagieren sich für Flüchtlinge, die helfen sich einander, die sind großzügig zueinander, die tun gute Taten über ihre Kinder, die tun gute soziale Projekte, die machen einen Winterspielraum im Winter, da sind die jeden Donnerstag hier, alle oder fast alle ehrenamtlich und alles ist umsonst. Warum machen die das? So will ich, dass wir auffallen. Das ist einer unserer Missionssätze in unserem Mission Statement. Wir sind ein Licht für unsere Stadt. Wir können auch was anderes machen, als jeden Donnerstag im Winter spielen hier mit den Kindern. Ich hätte auch Bock und Zeit für was anderes, ja. Wir machen das, weil wir durch gute Taten auffallen wollen. Weil Jesus uns mit seiner Liebe uns dazu bewegt. Weil wir spenden wollen für gute Zwecke. Weil wir anders auffallen wollen in den sozialen Medien. Weil wir anders auffallen wollen in dem Gruppenchat unserer Klasse oder unserer Kollegenschaft. Und ja, das wird uns Lästerung einbringen, aber es ist Jesus' Liebe, die uns dazu treiben kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere guten Taten lauter reden lauter werden als unser Reden über das Negative in der Politik, in der Gesellschaft, der moralische Abfall. Unsere guten Taten sollen lauter reden, damit uns Christen wieder zugehört wird. Das ist mein Traum, das wünsche ich mir so sehr. Und wisst ihr, wir haben hier, nein anders, ich habe am Anfang was oder in der Mitte der Predigt was über unsere Nachbarn erzählt. Und wir haben uns das vorgenommen, wir wollen durch gute Taten, durch segnende Worte auffallen. Wir haben ein Geschenk zu Weihnachten rübergebracht, da haben sie uns danach gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal, ne? Das war die Reaktion. Und was machen wir Christen? Ja, dann könnt ihr uns mal. Nee, dann machen wir weiter. Versteht ihr? Wir haben angefangen, unserer Nachbarin zuzuhören. Wir haben einfach angefangen, ein Thema zu finden, über Blumen im Garten. Also, als hätte ich davon irgendeine Ahnung, ja, das ist nicht mein Thema, aber wir haben angefangen stehen zu bleiben und einfach gesagt, wir nehmen uns jetzt Zeit und wir sagen, sie machen das Bild und das stimmt wirklich, sie machen das immer wunderschön und ich hatte nicht Lust dazu, diesen Satz zu sagen, aber wir sagen es und wir beten für sie und da hat es mit angefangen und plötzlich ändert sich was in unserem Miteinander. Sie spricht jetzt auch uns an. Sie hat unseren Kindern jetzt Blumen aus ihrem Garten abgeschnitten. Vor ein paar Jahren hat sie noch für jede Berührung unserer Kinder an ihren Garten uns verurteilt. Versteht ihr, da kann sich etwas ändern. Die Jesus-Revolution kann die ganze Nachbarschaft, deine Beziehung, alles ändern. Es geht. Es kann Jesus' Liebe alles ändern. Und wenn unsere Nachbarn uns verklagen, was sie ja getan haben, und uns beschimpfen und auf unser Gelände gehen und wir dürfen nicht mal einen Bobbycar auf deren Gelände stehen lassen. Das ist ernsthaft, das ist kein erfundenes Beispiel. Was tun wir, wenn sie auf unser Gelände kommen und wir haben den Bobbycar weggenommen von deren Gelände, wodurch sie uns nicht nur, aber auch verklagt haben? Was tun wir? Wir sind anders. Wir reagieren anders. Das ist mein Traum, das wünsche ich mir, dass die Familie klar sieht, das sind Christen, die sind anders mit uns umgegangen, vor Gericht, im Vorhinein, im ganzen Prozess. Die haben uns segnende Worte entgegengebracht für unsere OPs. Das wäre doch was. Wir schreiben eine Karte als Gemeinde gegen unsere Kläger. Das hat Potenzial. Das ist Feindesliebe. Und deswegen ende ich jetzt mit diesen 5 Anwendungen, eine 5 von vielen, die ihr euch mitnehmen könnt. Vielleicht ist das eine Sache, die du mitnehmen kannst und du kannst sie dir gerne mal durchlesen. Ich lasse sie noch, während des Gebets können wir sie noch hier stehen lassen und könnt gerne dazu aufstehen, dann möchte ich beten und danach singen wir Schaffe Raum. Herr Jesus, wir beten wirklich, dass du Raum schaffst in unserem Herzen, damit wir auch unsere Feinde lieben können, damit wir denen, die uns beschimpfen, gute, segnende Worte entgegenbringen können, damit wir die Ersten sind, die für Frieden sorgen, die sich für Versöhnung einsetzen, die mit Barmherzigkeit anderen Menschen entgegnen, die so hartherzig sind. Herr Jesus, das ist so krass. Es ist eine Revolution, die du gebracht hast durch deine Liebe. Und wir danken dir so sehr, dass du dafür gelitten hast, der überhaupt nichts Falsches getan hat. Jesus, und ich bete so sehr, dass du uns das gleiche Herz gibst, dass du unser steinerndes Herz rausnimmst und für jeden hier, der dich noch nie richtig aufgenommen hat, der noch nicht verstanden hat, worum es geht im Evangelium, bete ich, dass du unsere Herzen jetzt weich machst und schaffe Raum in unserem Herz, Herr. Und zieh da wirklich ein und werd du der Mittelpunkt in unserem Leben. Das sind diese beiden Lieder, die wir jetzt singen wollen, Herr. Und wir singen sie als Gebete. Und das ist wirklich unser Wunsch. Mach du unser Herz weich, Herr. Für deine Liebe, damit wir Liebe füreinander haben. Segne unsere Einheit. Segne unsere Feinde. Segne unsere Ehen, unsere Familien. Du siehst die Zerrüttung in der Gesellschaft. So viel Kaputtes, das wir beobachten. Und Herr, lass uns durch deine Liebe ein Licht sein und andersartig leben, Herr. Lass uns andersartig reden. Lass uns einen anderen Ton anschlagen. Herr, gib uns dazu deine Kraft und Liebe. Lass uns darin wachsen, Herr. Ja, wir bitten dich um deinen Segen, Herr. Amen.